This is the Hurts So Good podcast.
Moin Moin, herzlich willkommen zum Hurts So Good Podcast. Ich bin euer Host Felix. Tag. Die meisten wundern sich wahrscheinlich jetzt, oh, der lebt ja noch. Der macht ja noch was. Ist exakt so. Ich bin zurück. Er ist zurück. Ich habe jetzt lange Zeit nichts mehr produziert, beziehungsweise habe ich lange Zeit nichts von mir hören lassen. Und es ist richtig scheiße. Ich weiß. Aber es gibt Gründe, wie immer, aber es gibt vor allem auch ganz viele Ausreden. Und das ist eigentlich das größte Problem. Einfach in meinem Leben geht gerade ein bisschen was ab, was absolut positiv ist. Ja, also viel zu tun ist immer gut. Und es gibt aber einfach auch Sachen, die nerven unglaublich. Also es hat angefangen, dass mein MacBook nicht funktioniert hat, ist nicht mehr angegangen. Hat in irgendeine Update-Schleife gehangen, das musste zurückgeschickt werden, eingeschickt, wieder zurück. Dann habe ich die Wochenenden damit verbracht, vor allem Sachen zu organisieren, irgendwo unterwegs zu sein, etc. pp. Das war immer schwierig. Ich hatte, glaube ich, einmal hatte ich das Podcast-Kit mit und habe eigentlich vorgehabt, mit Lisa einen Podcast aufzunehmen. Das hat natürlich auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Diesen Podcast, der wird trotzdem noch gemacht, aber jetzt so als Roundup am Ende ist natürlich für alle, die mich bei Patreon unterstützen, ist das jetzt natürlich schwierig, wenn da mal irgendwie 2 Monate völlige Funkstille ist. Aber ich habe mir jetzt in meinem Kalender so richtig brutal feste Slots eingebaut, damit sowas nicht mehr passiert. Damit ich nicht mehr irgendwann gar nichts mehr mache. Und ich habe irgendwann noch frenetisch Podcast-Themen gesammelt und habe irgendwie so gedacht, so, oh, da könnte man mal drüber reden, das könnte man mal machen. Und das ist natürlich eigentlich völliger Quatsch, da irgendwie zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Vor allem, wenn man mit diesem Podcast ein bisschen Reichweite aufbauen will. Und mein einziges Ziel ist natürlich, neben Unterhaltung und Informationen auch Sachen an rauszutragen. Meinungen und Plattform geben für diverse Dinge. Und das macht einfach auch Spaß. Das habe ich ganz vergessen, wie witzig es eigentlich ist, alleine da zu sitzen und im Mikrofon reinzuquatschen. Genauso wie jetzt. Ja, es ist früh, 6.59 Uhr. Mein Plan war, vor 7 Uhr am Mikrofon zu sein und Sachen aufzunehmen und endlich mal wieder was anzuschieben. Und jetzt hat es geklappt und ich muss das auch so weiterschieben. Ansonsten kann ich diese Regelmäßigkeit nicht einhalten, die ich aber einfach selber von mir will. Leute, was ist los? Also, erstmal prinzipiell an alle, die jetzt noch nicht irgendwie den Podcast gehört haben oder beziehungsweise mein altes Podcast-Endeavor irgendwann mal aufgenommen haben, ganz kurz der Disclaimer noch vorher. Ich habe zu ganz vielen Sachen eine Meinung, aber nicht zwingend eine Expertenmeinung, geschweige denn eine Ahnung davon. Und mein Leben besteht im Grunde zu einem großen Teil aus Sarkasmus und Zynismus und dementsprechend nicht immer alles auf die Goldwaage legen, wenn ich jetzt irgendwann mal sage, oh toll, wow, oh, das ist ja super. Dann, also mein Tonfall sagt das eigentlich immer schon an, aber nur falls ihr es vermisst, schreibt mir lieber vorher, bevor ich hier noch im großen, weiten Internet gecancelt werde. Und meine Zuhörerschaft soll ja eigentlich aus entspannten Leuten bestehen und nicht aus irgendwelchen Hate-Nerds, die ganze Zeit nur versuchen, den nächsten Baum zu fällen. So Leute, jetzt aber. Es ist CrossFit-Competition Season. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, dass alle eure Lieblingsathleten und Athletinnen und Coaches und sowieso alle auf irgendwelchen Competitions rumrennen und versuchen, entweder ihr Leben zu finanzieren oder in ihrem bedauernswerten körperlichen Zustand nochmal was zu reißen. Und das ist eigentlich, also ich mag ja diese Saison, ne? Das ist jetzt so ein bisschen, wir sind über die Qualifier hinweg, wenn wir denn welche gemacht haben, beziehungsweise manche kommen jetzt auch erst. Zum Beispiel der Double Trouble im Rhein-Gym kann ich wirklich nur empfehlen. Also sowohl der Qualifier hat mega Spaß gemacht und ich glaube auch die Veranstaltung ist richtig, richtig hochwertig. Deswegen geht es jetzt, also das ist zum Beispiel eine Sache, die lokal hier für Baden-Württemberg und NRW und so eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, weil man schnappt sich einfach ein Buddy. Und zwar muss das ein Mixed-Team sein, bestehend aus einem Mann und einer Frau. Und dann könnt ihr loslegen. Macht auf jeden Fall, glaube ich, mega Spaß. Und wie gesagt, letztes Jahr waren es die Workouts, also über alle Divisions hinweg, also irgendwie gab es Scaled. Ich glaube, Scaled und RX. Aber da sind alles coole Sachen dabei. Selbst das Training für die Qualifier und selbst die Qualifier an sich zu machen, macht einfach schon Laune und dafür lohnt sich es tatsächlich schon. Ich bin jetzt niemand, der an Competitions teilnimmt, um teilzunehmen einfach nur. Also es gibt sehr selten die Ausnahme, dass ich sage, okay, ich will nicht das Beste rausholen für den Qualifier. Das Ergebnis, da habe ich dann keine Kontrolle mehr. Wenn ich weiß, okay, ich habe alles gegeben, mein Teampartner oder meine Teampartnerin hat alles gegeben, dann ist eigentlich für mich alles schon geregelt so. Dann hab ich Bock. Allerdings gibt es ja auch Leute, die sagen, hey, ich mache einfach nur die Qualifier, um einfach mal sowas gemacht zu haben, ohne jetzt einen großen Anspruch zu haben. Ich finde, für einen Wettkampf kann man sich schon selber den Anspruch an die Stirn tackern, hey, ich will wenigstens irgendwie alles erreichen, was möglich ist, so in meinem Rahmen. Aber auf jeden Fall ist jetzt auch die CrossFit Games Season ist ja super, super nah. Die meisten von den Games-Athleten, die sich jetzt qualifizieren hätten sollen, müssen, können über diese ganzen Einzel-Events, die haben sich qualifiziert. Auch ziemlich krass, also gerade hier in Europa haben sich bei den Throwdowns ganz, ganz viele qualifiziert. Also, na gut, was heißt ganz, ganz viele? Aber auf jeden Fall einige deutsche Athleten. Ich glaube, der Moritz Fiebig ist auch dabei. Mega krass. Und ansonsten ist ja vor allem, also finde ich, in dieser Games-Season eigentlich immer so ganz, in dieser Vorsaison, bevor die Games losgehen, ist es immer ganz interessant zu sehen, welche Athleten auf welchem Stand sind, so zeichnet sich da schon ein Muster ab, ne? Welcher von diesen hochgezüchteten Mega-Athleten und Athletinnen, wer von denen macht denn das Rennen? So, und das ist halt wie immer, also gefühlt, das ist meine gefühlte Wahrheit. Du hast 10 Athleten, die hängen an der Spitze rum und die tauschen immer mal so durch, wer so wie und was regelt. Tier Clay Toomey ist rasiert wie immer irgendwie volle Punktzahlen ab. CrossFit Mayhem rasiert die komplette Riege. Und dann gibt es immer noch so 2, 3 Runner-Ups und so Upcoming Dogs, die halt irgendwelche, die wo man sagt, krass performt, aber am Ende ist es trotzdem immer so, dass die meistens bei den Games, gerade als Newcomer, nicht wirklich was reißen. Interessantes Ding vielleicht für den der Torian Pro, das ist der große Australien-Wettkampf, der im Grunde für Ozeanien dafür sorgt, dass da die Athleten ihren Anteil an den Games bekommen. Der hat natürlich riesen Aufmerksamkeit auf sich gezogen, unter anderem, weil Ricky Gerard wieder aus seinem Ban zurück ist. Das heißt, Ricky Gerard wurde wegen Dopings irgendwie 4 Jahre gesperrt und jetzt ist es vorbei und jetzt kann er loslegen. Und der hat in Australien tatsächlich, so wie ich das jetzt aufgesaugt habe, auch in the Internet, hat er ein mega Standing. Also ne, die Leute sind da, also ne, in seinem Umfeld, ist jetzt nicht so, dass der völlig supportlos liegen gelassen wird an der Straßenecke und keiner sich mehr für ihn interessiert, sondern es sind wirklich Leute dabei, die sagen, hey, er hat jetzt seine Strafe abgesessen, das ist ein bisschen so, wie wenn du im Knast warst, du hast die Strafe verbüßt dafür, das heißt, wir setzen jetzt ich mache Sachen Falschkonto auf null und dann geht's weiter und dann ballerst du einfach weiter und wir vertrauen dir jetzt, dass das nicht nochmal passiert. Und ich finde es interessant, mich interessiert auch eure Meinung dazu. Das heißt, an die geliebte Zuhörerschaft, schreibt mir gerne mal, entweder über Instagram oder auch gerne über Patreon, die übers Patreon hier hören. Und kommentiert mal bitte drunter, was ihr denkt, ob Ricky Gerard clean ist. Also im Sinne von dopingfrei. Hat er sich jetzt den Vorsprung erkauft, was ja, also meiner Meinung nach, okay, erstmal, ich stelle nur die Frage in den Raum und dann gucken wir mal, was so kommt, aber jetzt ganz kurz schreiben. Ich schreibe gerade. Hey Felix. So, und jetzt seid ihr fertig mit Schreiben, habt's abgeschickt und wisst Bescheid. Weil jetzt komme ich mit meiner Meinung. Und zwar würde ich, also wenn ich Ricky Gerard wäre und hätte Erfahrung und Zugang zu PEDs, also diesen Performing Enhancing Drugs, Doping halt. Wer sagt mir, dass ich nicht, wenn ich jetzt 4 Jahre einen Bann habe, das heißt in diesen 4 Jahren, da muss ich nachgucken, also ich glaube auch innerhalb dieses Banns wird tatsächlich getestet, ich weiß halt nur nicht, wie rigoros und wie regelmäßig, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich und mittlerweile gibt es da auch horrende Stories von Athleten, die sehr oft getestet werden und Leute, die nicht irgendwie Top 5 Podium-Contender sind oder so, dass die werden halt nicht getestet. Aber die letzten 4 Jahre hätte sich Ricky Gerard theoretisch auch nochmal richtig voll juicen können, ne? Also bis zum Oberkiefer-Unterkante richtig Hauptsache rein in Saft. Und danach hätte er einfach wieder aufhören können. Ne? Es gibt ja diese Halbwertszeiten von diesen Performance-Enhancing-Drugs. Und dann hätte er locker einfach sagen können, hey, ich mache ein halbes Jahr vorher raus und dann bin ich beim Test, wenn es um das Event geht, ne, den Torium Pro zum Beispiel, dann bin ich wieder voll dabei. Und da dachte ich mir nur so, ah, okay. Also als ich dann so überlegt habe, würde er das machen? Nicht. Also er und sein Bruder sind natürlich, das sind natürlich zwei Fitness-Gorillas, die vor der Kamera auch so ziemlich alles sagen würden, weshalb ich da auch so den Reasonable Doubt hege, dass die wirklich jetzt geläutert sind und alles gelernt haben. Ich meine, Ricky Gerard hat ja nun schon mal gesagt, vor laufender Kamera und vor Millionenpublikum, er schwört bei dem Leben seines Vaters, dass er niemals irgendwelche PEDs nehmen würde, weil er könnte ja niemand mehr in die Augen gucken. Und laber, 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 deswegen ist da, also ich finde, jeder verdient eine zweite Chance, das erstmal so vorneweg. Aber ob da alles clean gelaufen ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Comeback ist real, zumindest so von seiner Seite, weil der hat da tatsächlich richtig gut performt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, es gibt natürlich Performance-Enhancing-Drugs, die, wenn man sie einmal regelmäßig genommen hat, die einem natürlich dann auch so einen kleinen Kickstart geben, so in die Richtung. Ne? Nicht falsch verstehen, man muss trotzdem, egal welche Art von Doping man betreibt, unfassbar trainieren. Also ne, viele, viele dieser PEDs sind ja zum Beispiel auch dafür da, dass man jetzt gerade im Kontext für Leistung, dass man zum Beispiel schneller recovert, dass man die Herzfrequenz nicht so schnell nach oben treibt und. Und wenn man das macht, dann ist das ja im Grunde nichts, was jetzt einen größeren Reiz anbringt an den Körper, weshalb er schneller wächst. Also das gibt's auch, aber gerade im CrossFit sind diese Drogen, nennen wir sie mal so, das hört sich ein bisschen nach Koks an, aber so ist es halt, diese Drogen sind einfach dafür da, um zum Beispiel auch Recovery-Zeiten zu kürzen, härter trainieren zu können, mehr trainieren zu können, etc. pp. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, aber immer noch zusammengetackert mit krassem Training. Also das ist, die trainieren trotzdem irgendwie 12-mal die Woche. Und deswegen ist das halt ist das ein schwieriges Thema. Ich finde generell auch, dass Sachen wie Doping einen ganz, ganz fies gestrickten Rahmen haben, einfach nur, weil im Grunde man glaubt, immer alles übersehen zu können und sagen zu können, ja, ich habe hier die moralische Hoheit und kann sagen, das. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich da mal in die Schuhe der Athleten und Athletinnen reinversetzen, die natürlich auch klassischerweise Sachen preisgeben, die oder Ecken oder Kanten präsentieren, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Das Leben hängt von diesem Sport ab, vielleicht gab es eine Verletzung, man will wieder schnell zurückkommen. Generell dieser Druck, der auch herrscht, nicht nur durch die Öffentlichkeit und durch die Zuschauer und Fans und Sponsoren, sondern eben auch dieser eigene Druck, dass man da performen will. Man war vielleicht mal auf eine Spitze oder hat irgendwie mal das Blut geleckt. Und das sind alles auch, wie ich finde, natürlich ist es moralisch verwerfliche Entschuldigung. Ja, das kann man immer sagen, dass das eigentlich völliger Quatsch ist. Aber ich habe halt selten Statements erlebt, wo es darum ging, dass jetzt zum Beispiel, ich kriege das immer ganz, ganz regelmäßig, Morning Chalk Up hat ja einen super Newsletter, wo ganz häufig dann auch die Listen drin sind, wer jetzt wegen was gebannt wurde, was natürlich von CrossFit kuratiert wird. Ja, also auch da gab es schon Kritik, dass CrossFit entweder verspätet oder nicht ganz vollständig diese Banning-Lists rausgebracht hat, wo dann halt die Leute draufstehen, die doch nicht teilnehmen dürfen. Und dann dürfen die Athleten ja dort einen sogenannten Appeal machen. So, das heißt, man kann, es wird gesagt, John Müller, Probe wurde positiv auf, und dann kommt eine ganz wirre Kombination, GW0615 getestet. Und dann darf dieser John Müller, nehmen wir ihn jetzt mal, darf dann in den Appeal gehen. Das heißt, er darf im Grunde sowas wie einen Einspruch erheben und darf halt sagen, hey, absolut unmöglich, ich kann mir das nicht vorstellen. Das macht natürlich aus rein rechtlicher Sicht, macht das erstmal Sinn. Das ist ein bisschen so, wie wenn man irgendwie von einem geschworenen Gericht in den USA angeklagt wird und man plädiert halt auf nicht schuldig. Das ist ganz oft eine Strategie, weil ansonsten, wenn man auf schuldig plädiert, dann ist der Prozess im Grunde durch, weil man hat im Grunde eine Art Geständnis abgelegt. Und genauso ist es hier. Man sagt natürlich erstmal, nee, kann nicht sein, weil dann wird eine B-Probe getestet, beziehungsweise wird dann nochmal ein Sample ausgewertet und man kann im Grunde nochmal im Grunde veranschlagen, dass erstmal weiter getestet wird. Das als erstes. Als zweites kann man natürlich auch dann, da geht es dann um Proben von Supplements und, kann man natürlich sagen, hey, ich habe hier irgendwas reingeschluckt, was vollgestopft war mit irgendwelchem Zeug. So, und das sind natürlich die Sachen, die generell erstmal möglich sind für den Athleten. Das heißt, er kann erstmal einen Einspruch hinlegen und kann erstmal sagen, halt, stopp, der Positivtest von so einer Probe wird halt immer direkt mit einem Ban belegt. Also, ne, es ist positiv, zack, du wirst ausgeschlossen von allen Veranstaltungen, Qualifikationen, scheißegal. Und die nächsten 4 Jahre sind auch tabu für dich. Und das ist natürlich gerade für Teamathleten und Athletinnen, ist es natürlich ein brutaler Schlag ins Gesicht, nämlich nicht nur für einen, sondern in der Regel noch für 3 andere. Und ich habe einen neuen Lieblings-YouTube-Kanal und das passt jetzt ganz gut zu dem Thema, weil es nämlich auch direkt darin übergeht. Und zwar der YouTube-Kanal von Andrew Hiller. Andrew Hiller ist ein CrossFit-Competitor und ein Box-Owner und also er hat zumindest eine Art von Programming, was er rausbringt und Klienten, die er betreut. Und der hat einen YouTube-Kanal und der hat sich jetzt zum Ziel gemacht, irgendwie für ein Jahr jeden Tag ein Video rauszuballern oder so. Irgendwie sowas ganz, ganz Absurdes. Erstmal ganz viel produzieren. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich habe einen Athleten, den ich eigentlich, also einen Masters-Athleten, den ich eigentlich sehr mochte, nämlich diesen Dave Hippenstiel. Der ist halt über 60 und ist halt immer noch ein unfassbar fitter Mensch. Und der war immer so ein Vorbild, wo ich immer so gedacht habe, ja, ey, wenn ich 70 bin, dann will ich auch so sein, ne? Dann will ich auch fit sein, dann will ich Burpees machen können und überhaupt kein Problem. Und der hat seine Qualifier hatte der hochgestellt, also bei YouTube hochgeladen. Das ist nun Usus, dass die Athleten ihre Qualifier in irgendeiner Art und Weise für CrossFit Headquarters oder für das CrossFit Games Headquarter sichtbar machen müssen. Und das hat der eben gemacht. Und Alter, waren das beschissene Raps. Ne? Da ist jede dritte Rap, wenn es gut läuft, No-Rap gewesen. Und bei manchen Durchgängen ist sogar das ganze Set ein No-Rap-Set gewesen. Also es war hanebüchen, wie schlecht diese Bewegungsausführung war. Und das hatte irgendwie Morning Chalk Up, hatte das irgendwo erwähnt in einem, ich weiß nicht, ob es in dem Podcast oder in der zu lesen irgendwo war, aber auf jeden Fall habe ich es gelesen oder mitbekommen und dann habe ich mir das angeguckt und habe erstmal irgendwie auf der Heimfahrt und von und zur Arbeit irgendwie 20 Videos geguckt von dem und er ist selber wie so eine Art, also so beschreibt er sich auch und so geht auch dieses der Speak, er ist halt wie so eine Art Batman, kann man sagen, so. Und das sorgt halt dafür, dass seine Videos immer sehr, die werden sehr kontrovers aufgefasst, weil er halt einfach ein krasser No-Rap-König ist. Das heißt, der guckt sich diese Videos an und sagt, ey, das ist scheiße, das stimmt nicht, das funktioniert nicht. Der guckt sich bestimmte Standards an innerhalb von CrossFit und bestimmte Aussagen von CrossFit-Officials und guckt sich die Qualität von bestimmten Videos, von bestimmten Mitteilungen, Inkohärenzen beim Programming oder an. Das beste Beispiel war zum Beispiel für die Age Group Online Qualifiers. Das ist im Grunde so diese Masters-Qualifikation für die CrossFit Games. Und das war ein Death by Wallballs. Das heißt, man hatte irgendwie mal 1 Minute Zeit und dann musste man anfangen mit, weiß ich nicht, was war es, 10 Wallballs, dann in der nächsten Runde 12 und dann 14 und so weiter und so fort, bis es nicht mehr ging. Es waren, glaube ich, noch größere Schritte. Es waren irgendwie 5er-Schritte oder so. Auf jeden Fall, ne, ging das relativ viele Wallballs und man musste eine bestimmte Anzahl erreichen, um zur nächsten Minute zu kommen. Und da war die große Kritik und auch da habe ich erst überlegen müssen und dachte so, ah ja, stimmt, das ist echt ein richtig dummes System für einen Qualifier, so ein Death by Workout. Weil, wenn man theoretisch 20 Reps machen müsste und hat aber nur 18 gemacht, weil zwei No-Reps drin sind, dann müsste eigentlich der Score 18 sein, weil dann darf man nicht weitermachen, weil man hat eigentlich nicht die erforderliche Menge erreicht. Jetzt war es aber so, dass da Videos veröffentlicht wurden, wo das ganz klar der Fall war und die Leute trotzdem irgendeinen 70er-Score hatten. Genauso haben Leute nicht genügend Reps eben gemacht, zum Beispiel, um in die nächste Runde zu kommen. Dann sind sie in die nächste Runde, haben da wieder genügend Reps gemacht oder vielleicht auch nicht genügend, immer weiter und weiter und weiter. Und CrossFit hat dann halt diese Videos sich angeschaut und hat gesagt, ja, okay, mehr als 3 Reps falsch, also geben wir einen Penalty von so und so viel Zeit, 15% oder was von den Reps. Und das ist am Ende aber immer noch viel zu wenig an Penalty, weil die haben ja effektiv, hätten die Athleten und Athletinnen einfach nicht weiterkommen dürfen in dieser Runde, weil sie nur 18 Reps gemacht haben, noch nicht 20. So, ne? Die Problematik ist, glaube ich, relativ klar. Auf jeden Fall hat sich der Andrew Hiller dann über die Judges, über die ganzen Sachen ausgelassen, die halt damit reinspielen, dass halt die unbezahlten Judges zu den Competitions fahren müssen und da judgen müssen und dann halt eventuell Fehlentscheidungen treffen, dass die Judges, die CrossFit Games Athleten judgen, halt teilweise auch einfach nur abnicken, dass die ganzen CrossFit Games Champs, sowas wie eine Katrin Davids-Dottir und eine Tia Clay Toomey, teilweise auch Videos einreichen, die mehr als fragwürdig sind. Also ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist schon, da denkt man sich schon so, okay, bei der Professionalität, die die normalerweise an den Tag legen, ist das mit großer Wahrscheinlichkeit kein Zufall. Und also würde mich sehr wundern, wenn man da nicht drauf geachtet hätte, wenn sonst, also wenn das ganze Leben einer halben Community von dieser Performance absteht, denke ich mir, okay, also ist es auf jeden Fall ein, finde ich, ist auf jeden Fall ein valider Punkt, dann da zu sagen, okay, die Leute haben einen Grund, das irgendwie zu tweaken, sodass es maximal funktioniert. Man erinnert sich an den, war das. Das war, glaube ich, das war das. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, was es ist. Entweder war das der Last Chance Qualifier letztes Jahr oder es war generell die Qualifikationsstufe, wo diese ganzen CrossFit-Videos, also alle gleichzeitig das gemacht haben, auf der ganzen Welt irgendwie. Kann sein, dass es ein Quarterfinal-Workout war oder ein Semifinal-Workout oder. Auf jeden Fall wurde da. Wurden die neuen zwei neuen Benchmarks gemacht oder irgendwie eins? Auf jeden Fall die 10 Runden, 3 Snatches, 3 Barfacing Burpees, sowas. Oder 3 Clean and Jerks, 3 Barfacing Burpees. Also Ingrid oder Gretel. Egal. Auf jeden Fall, Katrin Davids dort hier hat diesen Standard beim über die Stange springen bei den Burpees einfach so krass ausgereizt, indem sie da so ein ganz fiesen Almost Hop gemacht hat, für den sich sicher auch andere Athleten und Athletinnen schuldig sprechen können. Ich habe da jetzt bei den Open, also ich würde schon sagen, dass ich es anders gemacht habe, aber weit weg war es nicht. Auf der anderen Seite bin ich auch kein Elite-Athlet, der irgendwie sein Geld damit verdient und als Vorbild für tausende junge Frauen gilt. Deswegen fand ich das da schon grenzwertig, beziehungsweise als man es nochmal gesehen hat, sah das halt so anders aus als bei allen anderen. Also es waren irgendwie 10 Leute da und das ist die einzige, wo das so beschissen aussah. Und ich dachte nur so, ach Gott, ey, ist das jetzt echt, ist das wirklich das, womit man jetzt hier die Games gewinnen muss, so mit so einem super krass getweakten Standard so? Und ach Gott, ich habe dann immer so im Kopf gehabt, so, make it obvious, so. Damit überhaupt gar kein Zweifel an dieser Performance bleibt, mach die Reps so, dass auf jeden Fall klar ist, hier ist der Lockout, da ist die Position, da sind die Open Hips und die Stacked Position Overhead und. Und ich finde es so wichtig, dass die Athleten, die tatsächlich hier die Flagge tragen, die CrossFit-Flagge nach vorne, wo sich andere Leute auch Sachen anschauen und andere Leute einen Einblick in den Sport bekommen und in das kompetitive Umfeld und. Da finde ich das so, so importante, dass da alles zumindest maximal geil versucht wird zu machen. Aber da muss man fairerweise auch dazu sagen, dass natürlich auch wieder da ich meine Perspektive einnehme und ich das nur wiedergebe, was ich sagen oder was ich sehen kann und das, was ich halt so für mich denke. Das heißt aber natürlich nicht, dass da irgendwie in der Performance gerade für die Athleten und Athletinnen irgendwie dass das nicht anders sein könnte für die, ne? Keine Ahnung, was weiß ich schon in diesem Fall. Aber auf jeden Fall, der Andrew Hiller, der hält da ganz, ganz schmerzvoll den Finger rein und drauf und mittlerweile gibt es schon ganze Reddit-Foren und ganze YouTube-Kommentarspalten, die sich damit beschäftigen. Und der taucht in Podcasts auf, manchmal persönlich, manchmal wird auch nur über ihn gelästert und geredet. Und das ist ganz interessant auf der einen Seite, weil ich als erstes habe mir ja schon immer, das habe ich auch schon in diversen Podcasts kundgetan, ich wünsche mir ja so einen Stefan Effenberg. Ich wünsche mir ja jemanden, der einfach mal so richtig auf dem Sack, der so einfach unangepasst ist. Ne? Jetzt niemand, der irgendwie gefährlich ist oder gemeingefährlich oder Leute schlägt oder irgendwie Drogen nimmt oder so, aber einfach mal so einen kantigen Typ, der nicht durch diese PR-Waschanlage durchgewedelt wurde und der nur noch diese, wenn ich diese abgefuckten Sätze höre von diesen Games-Athleten, die so mit ihrem PR-Berater dann noch abchecken, welche Antworten sie geben. Und hier ist mein Ask Me Anything auf Instagram und schreib mir doch eine coole Frage. Und dann merkt man so richtig, wie kuratiert da geantwortet wird auf die Fragen. Und das geht mir also auf den Sack. Und ich wollte mal jemanden haben, der einfach edgy ist. Und Matt Fraser ist schon nah da dran gekommen. So, ne? Der war schon so ein bisschen unangepasst und hat schon eher mal so Tacheles geredet mit den Leuten und gesagt, nee, ist halt nicht alles Fun and Games und ich bin halt alleine in meinem Keller bei meinen Eltern und hasse mich selber und das ist mein Fuel dafür. Das war auf der Skala schon sehr, sehr nah dran an dem, was mir Spaß macht zuzuschauen. Ne? Auch da wieder meine Zuschauerperspektive. Ich ziehe halt aus dem CrossFit Games Kram auch einen gewissen Entertainment-Wert. Und ich finde, der muss auch gegeben sein. Also für mich zumindest, weil ansonsten ist ja einfach nur lame. Da gucke ich mir Leute an, die wie so Roboter alles runterarbeiten. Und wenn da keine Spannung drin ist und nichts, wo man mal so eine kleine Ecke finden kann, ist, finde ich, lame. Auf jeden Fall, der war noch so jemand, wo ich gedacht habe, ja. Und der Andrew Hiller ist jetzt jemand, der zwar kein Athlet ist, aber der so ganz unkomfortable Wahrheiten anspricht. Und so ganz, ganz wichtige Sachen, wie ich finde, in diesem Sport bringt. Und ich glaube, in irgendeinem Bourne-Film oder so hat Edward Norton auch gesagt, dass es unmöglich abstreitbar ist, aber absolut nötig. Und genau das, finde ich, sollte Andrew Hillers neuer Spruch sein, ist, man kann absolut nicht, also er ist unfassbar nervig, was dieses Poken in diese Bienennester angeht und in die Problemzonen, aber er ist unfassbar nötig, weil die Accountability von CrossFit hängt, wenn die nur abhängt von dem, was intern passiert in der Firma, dann geht das ganze Ding den Bach runter. Dann werden die Standards nicht eingehalten, dann füttert man seine Posterboys und Postergirls immer weiter, bis die halt ganz vorne sind und dementsprechend auch gehalten werden. Wer sich dafür interessiert, muss sich einfach nur mal den Umgang der Tour de France beziehungsweise diese Cycling Union mit Lance Armstrong anschauen. Also da wurde auch ganz, ganz viel gepolstert, weil der Mann hat dafür, also Lance Armstrong in diesem Fall, unser siebenfacher Tour de France-Sieger, der hat, waren es sieben? Ja, wahrscheinlich. Okay, ansonsten kriege ich sowieso dann eine Nachricht von Stefan und der wird mich korrigieren. Auf jeden Fall hat der, also finde ich das auch sehr, sehr schwierig, weil man im Grunde gemerkt hat, ey, der Typ zieht halt ganz, ganz viele Zuschauer und ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Publicity. Also na, guck mal vielleicht mal bei dem einen oder anderen Dopingwert in die andere Richtung oder. Und dann, ach, das ist alles so eine große Scheiße, weil das kratzt ganz hart an der Glaubwürdigkeit des Sports und des Verbandes in diesem Fall. Und CrossFit und CrossFit Games stehen mit ihrem Namen da drüber. Genauso wie diese Thematik mit dem Scott Panchik, der bei dem einen Qualifier die Rope-Climb-Seile, also die Ropes zu lang waren und eben auf dem Boden, also die haben gehangen, irgendwie 4 Meter, und dann auf dem Boden noch so eine kleine Wurst gedreht. Und der ist beim Runterspringen oben vom Seil auf dieser Wurst gelandet. Und der normale Standard, gerade für Wettkämpfe, ist, dass dieses Seil mehr oder weniger in der Luft hängt. Das verändert nochmal den Rope Climb. Also das macht das Rope nochmal ein bisschen wackeliger und ein bisschen bewegter, weil es halt eben nie keinen Fixpunkt unten am Boden hat, wo es halt aufliegt mit einer gewissen Masse. Aber es ist halt zur Athletensicherheit wichtig. Und er hat es wohl angesprochen, schon in dem Briefing vorher. Daraufhin haben halt die Veranstalter erstmal gesagt, ja, einen Scheiß machen wir jetzt, als ob wir jetzt anfangen, hier die Seile noch abzuschneiden, nur weil du Schiss hast. Und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Murphy's Law, alles, was passieren kann, wird auch passieren. Er springt halt runter von oben, landet auf einem Seil, es poppt im Knie und boom, Scheiße. So, Jetzt kann man auf der einen Seite wurde dann weiter, also es wurde weiter kommuniziert. CrossFit hat dann gesagt, ja, sie wussten ja nichts davon. Auf der anderen Seite ist dieses Event halt ein CrossFit-Sanctioned-Event gewesen. Das heißt, es ist ein Event, wo CrossFit auch ganz klar seinen Namen draufdruckt und meiner Meinung nach dann auch dementsprechend die Verantwortung. So, wenn in einer Fußballliga, die irgendwie von der FIFA oder von der UEFA oder was, oder in einem Wettbewerb, in einem Pokal oder so, da was passiert und irgendwas, ein Fehler passiert, dann steht der Veranstalter und die übergeordnete Organisationskraft halt einfach dafür gerade so. Und wenn CrossFit sagt, ja, das sind unsere Events, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass bei den Events die Kommunikation entweder läuft auf der einen Seite oder angepasst wird, wenn es Probleme gibt. Ne? Und jetzt ein Seil abzuschneiden, ist jetzt nicht das große Problem. Aber solche Sachen, solche Probleme müssen halt angesprochen werden, weil wenn da keiner den Finger drauf hält, ist das ganz schnell unter den Boden gekehrt. Und so viele Follower und so viel Influence, wie der Scott Panchik hat, am Ende des Tages muss dieses Thema oder solche Themen müssen immer wieder aufgerührt werden und CrossFit muss dazu angehalten werden, hey, haltet eure eigenen Standards ein. Er sucht dann auch immer ganz witzig irgendwelche alten Interviews von Justin Burke oder von, also dem aktuellen Games Director oder Dave Castro oder raus und macht sich da so ein bisschen lustig, was die so gesagt haben, irgendwann mal früher. Und sagt halt, hey Leute, macht den Scheiß, den ihr damals gesagt habt und was ihr versprochen habt. Macht den Scheiß so, dass es richtig ist und macht den Scheiß so, dass CrossFit endlich ein Wettkampfsport wird, der irgendwann auch mal in einer festen Art und Weise ausgetragen wird. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da jedes Mal das gleiche Event kommt, weil das wäre auch erstens langweilig und nicht das, was CrossFit ja eigentlich ist, dieses Unknown, Unknowable und die ständige Anpassbarkeit an die gegebenen Umstände, sondern das Scoring-System muss gleich sein. Die Judges müssen professioneller sein, weil, sorry, aber unbezahlte freiwillige Helfer in diesen Sport reinzuholen, das funktioniert beim Fußball auch nur in der Verbandsliga. Ja, und da pfeift der Schiri auch scheiße. Und das ist auch kein professionelles Umfeld. In jedem professionellen Sport kriegen Schiedsrichter und irgendwelche Linienrichter oder was auch immer, kriegen Geld oder zumindest einen Ausgleich dafür, was sie dort machen, weil unglaublicher Druck ausgesetzt ist. Das muss passieren. Die Bewertungsregularien müssen gleich werden. Das heißt, wer einen Qualifier online irgendein Video einsendet, da müssen die Standards hart rangehalten werden. Es muss sich überlegt werden, wie findet man ein System, wie man das alles checken kann. Wie auch immer. Das muss aber alles kongruent sein und das muss gleich sein. Auch die Art der Qualifikation muss gleich sein. Also es kann nicht sein, dass in einer Saison kann man sich über 12 Events qualifizieren und hier noch 3 und in der anderen Saison dann wieder nur um 5 und dann machen wir es doch mal alles wieder online. Das funktioniert nicht. Das sind, also das mag mal Ausnahmen geben, weil irgendein Umstand ist, speaking about Pandemie oder so, I don't know, aber das kann nicht die dauerhafte Anspruch von CrossFit sein, dass die Games im Grunde sich in ihrer Qualität und in der Art, wie man sich dafür qualifiziert, jedes Jahr wieder von neu erfinden. Das funktioniert einfach nicht. Die Athleten wissen nicht, auf was sie sich vorbereiten können. Die Athleten wissen nicht, wie sie ihre Saison planen können. Du wirst auch keine Sponsoren dazu kriegen, wenn du nicht sagen kannst, hey, das und das sind die Abläufe, da und da brauche ich für Geld. Weil wenn du jedes Jahr nicht weißt, ob du irgendwo hinfährst, ob du das brauchst, wann du Zeit off brauchst. Es gibt ja durchaus auch Athleten, die noch einen in Anführungszeichen normalen Job haben und selbst wenn es nur eine Box ist oder irgendwas in die Richtung, das ist doch keine Lösung. Also wo kommen wir denn da hin? Und naja, auf jeden Fall, das finde ich auch, muss sich ändern und der Andrew Hiller ist jemand, der da unfassbar diesen Daumen da in die Wunde reindrückt und noch ein bisschen Salz reinstreut und reinreibt. Und ich finde das so gut. Ich finde es einfach so super. Es macht einfach so Spaß, sich das anzugucken, weil man selber so ein bisschen dieses, ist wie so ein Bystander-Phänomen am Ende, weil man sagt so, ja, gib's ihm, zeig, was scheiße ist, so, ne, man fängt an, so, also ich gucke dieses Videos dann manchmal wie so ein bisschen aufgewedelter Mob und versuche da so ein bisschen, bin dann immer so cheerful und denke so, ja, endlich zeigt's mal jemand den da oben. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ey, ich kann verstehen, dass die Leute da Anstoß nehmen, weil der halt tatsächlich auch harte Calls bringt, also wirklich auch hart am Outcallen ist, was die Leute angeht und wirklich direkt sagt, Junge, das ist Bullshit. Wenn da irgendein Athlet, das fand ich auch richtig gut, da hat ein Teamathlet, wurde auch gebannt wegen irgendwelchem Illegal Substance Use und dann hat er aber noch ein Interview gegeben irgendwie, also die haben den GoFundMe gemacht, das ganze Team, dafür, dass die zu den Games fahren. Das ist auch üblich, weil es halt ein Scheiß, einen Arsch voll Geld kostet. Auch das, ne? Talking to you, CrossFit, kann man vielleicht auch mal ändern. Auf jeden Fall haben die sich dann, haben sie sich nach diesem, sie haben irgendwie ein paar tausend Dollar eingenommen und jeder hat da seinen Anteil gehabt und dann wurde das halt bekannt, dass sie doch jetzt nicht zu den CrossFit Games fahren und dann hat er wohl das Geld erstmal nicht zurückgezahlt an seine Teamkollegen, was dafür gedacht war. Dann hat er auch nicht mit ihnen kommuniziert, sondern hat sich direkt in den Podcast gesetzt und hat aber als Appeal oder als Begründung für diesen Ban hat er angegeben, ja, er hat irgendwie PEDs genommen, aber das muss wohl ein kontaminiertes Supplement gewesen sein. Also das, was ja auch die lähmste Ausrede des Jahrhunderts ist, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall, das hat er gesagt. Und er hat aber in dem Podcast noch erwähnt, dass er ihm irgendeinem Buddy vom Militär irgendwelche Pillen gegeben hat und er hat sie halt einfach genommen. Und als allererstes wird klar, okay, er hat Scheiße erzählt, was dieses kontaminierte Supplement angeht. Also das ist so ein typischer Anwaltsgrund, mit dem man sich erstmal nicht selber angreifbar macht, sondern sagt, ja, ich wusste ja von nichts und da, da, da. Das als erstes. Zum Zweiten, dass er dann sagt, als Athlet in der eigenen Verantwortung, auch das ist in den CrossFit Games Statuten eigentlich festgeschrieben, dass die Athleten eine Eigenverantwortung haben, verantwortlich sind dafür, jederzeit zu wissen, was sie zu sich nehmen. Und bei so einem semi-professionellen Team, ne, jetzt so vier Leute, die sich halt für die Games qualifiziert haben, die auch unfassbar fit sind, aber die eben kein Manager oder sowas haben, die können, also da muss man trotzdem irgendwie erwarten, dass die Leute abchecken, hey, was nehme ich denn so zu mir, weil die wissen ja, okay, wir sind ziemlich gut, wir könnten uns qualifizieren, wir müssen schauen, was wir gerade alles in uns reinschütten, damit da nichts irgendwie passiert und ich nicht mein Team in Gefahr bringe, so, und das wäre auch schon unfassbar dumm, das würde einfach zeigen, dass das ein Athlet ist, in diesem Fall, es war ein Mann, der überhaupt gar keinen Überblick über seine Verantwortung als professioneller Athlet und Teamathlet hat, beziehungsweise der einfach, und so sehe ich das in diesem Fall, der wusste ganz genau, was er sich da reinschiebt. So, du kriegst eine Pille von deinem Buddy aus der Army, der halt sagt, ey ja, hiermit bin ich nach meiner Verletzung super krass zurückgekommen. Und da fragt man doch im Mindesten nochmal nach, hey, was ist denn da eigentlich drin als erstes und als zweites? Bin ich sofort auf der USA da oder auf der WADA-Seite und gucke mir an, ob diese Substanz, die da drin sein soll, auf irgendeiner Dopingliste steht. Das ist ja wohl der größte Witz. Also das war einfach dumm und da hat man halt aus Ego-Gründen, ne, und Leistungsgründen hat man da versucht, ein bisschen zu unterfüttern. Auf jeden Fall, darüber gehen Freundschaften und Beziehungen und CrossFit-Teams kaputt, das ist halt so, aber ich finde es halt noch viel lächerlicher, dass man dann erstmal ohne den Approve von den ganzen Teammates sich äußert, bevor man sich denen gegenüber mehr oder weniger geäußert hat oder Kontakt aufgenommen hat und dann immer diese Mails und Insta-Posts, die ich sehe, dann wenn, oh, ich bin so schockiert und es hat mich mit einem Gefühl von Trauer, Wut und Angst hinterlassen und natürlich werde ich alles tun, um jada, jada, jada. Und ich denke mir so, Alter, da kickt bei mir wieder dieser Effenberg-Moment. Ich würde das so unfassbar feiern, wenn da einfach einer mal hinschreibt, ja, Leute, ne, Versuch war es wert, hat leider nicht geklappt, schade. Irgendwas Realistisches, irgendwas, wo jemand mal die Wahrheit sagt und sagt, ey, Leute, so ist es und so denke ich mir das. Ich wünsche mir das wirklich so sehr, weil das einfach, das würde Transparenz zeigen und hätte Ricky Gerard nicht noch in der scheiß CrossFit Games Doku da rumposaunt, oh, wenn ich könnte niemandem unter die Augen treten, wenn ich PEDs nehme und das würde überhaupt nicht funktionieren. Dann wär das so viel einfacher, die Situation, also rein moralisch für mich, weil ich dann denken würde, wenn er dann einfach gesagt hätte, wenn ihn jemand fragt, du sag mal, Doping, ja, und er so, ja, ich würde es ausprobieren, wenn es Leistung bringt, ich meine, klar, das wäre natürlich dann die direkte Abschussliste, aber wenigstens, wenn der Vorwurf im Raum steht, könnte man wenigstens sagen, ey, ja, war scheiße, habe ich echt Mist gebaut, so, ich kann es jetzt nur nochmal versuchen, in 4 Jahren geht's weiter, so ein bisschen so in die Richtung ist es ja gelaufen bei ihm, aber dieses Rumgeseiere vorher und diese Abstreitbarkeit. Klar, wenn ein Profiathlet gefragt wird, ob er dopt, dann würde er sicher nicht sich selber ins Bein schießen und sagen, na klar. Aber wenn es soweit ist und wenn das rauskommt, ich finde, dann ist mindestens der Part da, wo man ein bisschen Ehrlichkeit beweisen muss und einfach sagen muss, Leute, so sieht's aus. Das ist der Status quo im wahrsten Sinne des Wortes und so muss es laufen. Egal. Weiterhin zu diesen Ausreden des kontaminierten Supplements. Also ich glaube, Also ich habe schon mal diese Ausrede gehört, auch, dass man irgendwie, dass der Boyfriend hat, also es war eine junge Athletin, die erwischt wurde beim Dopen. Also nicht erwischt im Sinne von in flagranti, sondern es wurden ihr illegale Substanzen im Blut nachgewiesen. Oder im Urin, sorry, nicht im Blut, im Urin erstmal. Und dann hat sie gesagt, ja, also ihr Freund dopt ja. Aber in letzter Zeit hatten sie sehr viel schweißintensiven Sex. Und da hat er das wohl irgendwie, musste es in sie reingelangt sein. Und das finde ich immer noch, das ist auf jeden Fall die Top-Antwort, wo ich mir vorstelle, währenddessen die junge Frau das tippt, entweder hat die einen Lachanfall bekommen dabei oder sie ist wirklich so weit weg von jeglicher Realität und schwebt in ihrer ganz eigenen Welt, dass sie der Meinung ist, dass das tatsächlich eine Ausrede ist, die valide ist. Das ist doch absurd. Also das war auf jeden Fall eine der Ausreden, wo ich so gedacht habe, wow, das muss er erstmal hinkriegen, das so rüberzubringen und dann zu sagen, hey, also erstmal, mein Boyfriend ist schuld, der arme Typ, ne, der steht dann auch da wie das abgeknickte Blatt im Regen und dann noch zu sagen, also es wurde übertragen durch. Oh geil, da fehlt so jedes Verständnis von Biologie, Chemie und vor allem von Realität, weil das kann einfach nicht glaubhaft sein, dass die Leute sagen, also ich glaube, ich habe nichts genommen, aber mein Freund, und dann haben wir richtig viel gebumst und dadurch muss es irgendwie in mich reingekommen sein. Das ist fast so wie diese, also wie diese, so irgendwelche prominenten Männer, die Angst haben, dass ihnen bei irgendwelchen One-Night-Stands oder Hook-Ups das Sperma geklaut wird und jemand sich damit selber schwängert und so. Das ist, also ja, ich kann eine Welt sehen und eine alternative Realität, in der das durchaus mal passieren kann, aber das ist halt, also ich glaube, noch eher stirbt man, weil einem Klavier auf den Kopf fällt. Also das ist, glaube ich, die realistischere Chance. Auf jeden Fall, das war so in der Absurdität schon eine Top-Ausrede, aber ich wollte ja eigentlich eingehen auf die kontaminierte Supplement-Ausrede. Also, als erstes, wenn ein Supplement in irgendeiner Fabrik in wo auch immer hergestellt wird, ne, meistens sind es irgendwelche Schwellenländer oder Dritte Weltländer oder so, wo sehr günstig produziert werden kann, was da völlig der Usus ist, ne? Es wird sehr, sehr wenig da hauseigen im eigenen Land oder in der EU jetzt für uns Europäer produziert, sondern sehr viel außerhalb. An sich auch gar kein Problem, aber diese Ausrede, dass ein Supplement, was man genommen hat, irgendeinen anabolen Steroid drin hat, oder irgendeine Substanz, die völlig illegal ist, ist absurd. Warum, also als allererstes, warum sollte ein Supplement-Hersteller irgendwas reinmischen, was super geil ist, aber auch echt viel mehr kostet und sehr hochgradig gefährlich ist für Leute, wenn sie es nehmen und nicht wissen, dass es drin ist? Das als erstes, völlig absurd. Zum Zweiten, wenn irgendwas kreuzkontaminiert wurde. Das heißt, wenn irgendwie ne, in der einen Fabrik wird gleichzeitig Whey-Protein und anaboles Steroid zusammengemischt und irgendeiner vertauscht die Reagenzgläser und schüttet ein bisschen hiervon davon und ein bisschen davon hiervon rein. Das, also alleine diese Vorstellung ist schon mal absurd, weil eigentlich diese Herstellungskette kohärent sein muss und das heißt, man müsste einfach, irgendwelche Mitarbeiter müssten einfach sich sagen, okay, ich kaufe im Internet jetzt irgendwelchen geilen Scheiß und dann schütte ich ihn einfach mit da rein und guck mal, wie es abgeht, weil von sich aus produziert ist das halt schwierig und zum anderen gibt es dafür auch Listen. Es gibt Listen von Herstellern, von Supplements und von allem, wo drauf steht, ja, das ist safe oder nein, das ist nicht safe. Und dann kannst du machen, was du willst. Wenn du Athlet bist auf einem Elite-Level und du willst competen und willst dir sicher sein, dass deine Leistung nicht dadurch eingerissen wird, weil du dir irgendwas vorgeworfen wird, dass du irgendwas reingeschmissen hast, dann nimmst du nur den Scheiß, der da drauf steht. Dann ballerst du dich halt nur voll mit dem, was auch erlaubt ist. Es ist ja jetzt auch nicht so schwer. Und dann fängst du halt nicht an, irgendwelche shady Supplements ohne Etikett von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin zu nehmen oder hörst auf, irgendwelche Pillen von der Army einzuschmeißen, die angeblich Wunder wirken. Das muss doch klar sein, dass, also es gibt einen berühmten Spruch, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber der hängt so ein bisschen damit zusammen, wie vorsichtig man bei Supplements sein sollte. Und zwar sagt der Spruch, wenn es wirklich wirkt, dann ist es illegal. Und wenn es nicht wirkt, ist es wahrscheinlich legal. Das heißt, Also ganz grob ist natürlich auch wieder keine absolute Wahrheit, aber in diesem Sinne steckt ein bisschen Weisheit drin, dass wenn ein Supplement wirklich so eine krass Performance-Enhancing Wirkung hätte, ja, wenn das wirklich so leistungssteigernd wäre, dann kann man sich darauf verlassen, dass es von der WADA als illegal geclaimt wird. Ganz logisch, weil das wäre ja ein Vorteil, der vielleicht nicht jedem zusteht, beziehungsweise einen Missbrauch von Substanzen, der einfach nicht gewährleistet, also der nicht durchgewinkt wird. Weil man will ja im Grunde nicht, dass die Athleten sich mit irgendwelchen Substanzen aufputschen, damit sie dann mehr Leistung bringen können. So. Und wenn es so wäre, dann wäre das schon längst der Fall, dass dieses Supplement dann nicht mehr existiert. Das Punkt 1. Punkt 2, und das auch als kleiner Disclaimer vielleicht, dass die meisten regulären Supplements, nehmen wir jetzt Protein, irgendein Kreatin oder, ein optimaleres Ergebnis versprechen können. Ja? Das heißt, wenn man sich daran hält, und da geht es dann generell eher darum, ob man genügend Protein sowieso zu sich nimmt, ne? Und wie viel muss man noch supplementieren, damit man auf einen bestimmten Wert kommt. Kreatin zum Beispiel mit als Anlagerung zur Bildung von ATP und vor allem auch mit mehr Wasser in den Zellen und. Das sind alles Sachen, die Sache so ein bisschen, ne, die so ein bisschen die körpereigene Produktion ein bisschen mehr anheizen, aber nicht aktiv in den chemischen Kreislauf so eingreifen, dass man sagt, okay, wenn du das nimmst, wirst du garantiert 10% besser oder du regenerierst garantiert das und das weniger. Ne, da ist der Einfluss einfach viel zu gering auf den Körper, als dass da jemand sagt, okay, das ist so über, das ist einfach OP. Das geht nicht. Das kann nicht auf dem öffentlichen Markt verfügbar sein. Und so verhält sich das auch mit diesen Drogen. Wenn dir jemand ein Supplement andreht und sagt, hey, damit habe ich irgendwie 50% mehr Muskelmasse in 2 Wochen zugelegt, dann würde ich doch immer als Athlet oder als Athletin auf diese Liste gucken und sagen, hey, Junge, was da drin ist, da guckt man sich halt einfach mal die Packungsbeilage an. Was ist da drin? Okay, steht auf der Liste, kann ich nicht nehmen. Und wenn es ein Supplement ist, wo sowieso keine Inhaltsstoffe draufstehen, dann würde ich sowieso nicht nehmen. Einfach auch der Sicherheit halber, weil da weißt du dann nicht, was für einen krassen Cocktail sie dir da zusammengemischt haben. Also egal wie, dieses kontaminierte Supplement-Thema ist absurd aus 2 Richtungen. Aus der ersten Richtung, dass Supplement-Manufacturer halt permanent irgendwelche anabolen Steroide oder Clenbuterol oder irgendwas in die Supplements mischen. Das als erstes. Und als zweites diese Erklärung oder diese Unverantwortlichkeit, dass die Athleten das einfach genommen haben oder Athletinnen. Das ist doch dumm. Wie kann man das denn machen? Auf jeden Fall ist das so ein bisschen der Punkt gewesen, auf den ich eingehen wollte, weil das ist so eine Erklärung, die immer öfter dann kommt. Und wenn ich diese Statements dann irgendwie bei Instagram mal lese, dann ich krieg den Krampf, ich könnte kotzen. Egal. Als letztes, und zwar soll das eine Kategorie werden, die durchaus mehr Umfang bekommen soll, und zwar, dass sie jeden Podcast erscheint. Das wäre mein persönlich, mein feuchter Traum, wäre, dass diese Kategorie jeden Podcast stattfindet, und ich halte mich daran, das auch zu machen, und hoffe, dass da auch immer wieder interessanter Content bei rumkommt. Nämlich würde ich ganz gerne so eine kleine Mythbuster-Kategorie machen. Ich überlege mir dann auch noch vielleicht so einen kleinen Einspieler oder so, der dann so da-dam, kommt. Und zwar geht es mir als allererstes, und zwar in diesem sehr lange Pause gemacht, geht es mir in dem nächsten Punkt und in dem ersten Myth, was ich busten möchte, vor allem um Accessory Exercise. Und zwar gibt es ein ganz einfaches Prinzip, das nennt sich SAID Principle, SAID. Und zwar Specific Adaptations on Imposed Demands. Das heißt, dieses Prinzip ist wissenschaftlich verankert und besagt, dass der Körper mit sehr speziellen Anpassungen auf sehr spezielle bzw. auf ihm gegebene Stressoren reagiert. Das heißt, wenn ihr einen Backsquat macht, werdet ihr besser im Backsquatten, weil euer Körper den Backsquat in Anführungszeichen Reiz bekommt und dann auf diesen Reiz reagieren kann in all seiner Form und Pracht. Das heißt, wenn man besser im Snatchen werden will, muss man mehr snatchen. Man kann seinen Weg, und das ist das, was ich ganz, ganz häufig sehe, ist, dass man sagt, ja, du willst eine bessere Kniebeuge, mach diese 5 Übungen. Wo ich mir denke, hey, ich habe einen besseren Deal. Du willst eine bessere Kniebeuge? Mach diese eine Übung, nämlich die Kniebeuge. Und diese Aussage hat erstmal keinen Wert gegenüber von, man ist verletzt oder man hat eine bestimmte Unfähigkeit, eine Übung überhaupt auszuführen oder. Aber das soll die Warnung sein, dass man sich nicht seinen Weg accessorizen kann in eine Übung. Das heißt, wenn man eine beschissene Overhead-Squat-Position hat, gibt es sehr, sehr wenig Sachen, die man machen kann, die den Overhead-Squat an sich besser machen. Vor allem der Overhead-Squat macht es besser, nicht irgendeine andere Quatschübung. Man kann sich ein bisschen vorbereiten, man kann ein bisschen versuchen, da das bessere Ergebnis rauszukriegen. Aber ultimativ, wenn man zwei Personen hat, die beide beschissen im Overhead-Squat, kommen nicht in die Tiefe, gehen ständig auf die Fußspitzen, die Arme beugen sich über Kopf, die Stange bleibt nicht über dem Mittelpunkt, bla bla bla. Und der eine, die eine Person macht nur Accessory-Übung für den Overhead-Squat und die andere macht keine Accessory-Übung und nur Overhead-Squats. Am Ende des Weges, Zeitrahmen erstmal undefiniert und erstmal egal, am Ende des Weges, mindestens nach Telefonzahl jetzt 6 Monate, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber nach 6 Monaten, wenn man sich das anschaut, hat die Person, die Overhead-Squats und keine Accessories gemacht hat und gegenüber der Person, die nur Accessories und keine Overhead-Squats gemacht hat, einen imminenten Vorteil. Und sie wird auch einen imminenten Vorteil haben gegenüber der Person, die ein ganz kleines bisschen Overhead-Squats gemacht hat und sehr viel Accessory-Arbeit dafür. Das funktioniert nicht. Wer mehr deadliften will, muss mehr deadliften. Wer besser Overhead-Squats machen will, muss mehr Overhead-Squats machen. Da gibt es diverse Prinzipien und es gibt diverse Techniken und Möglichkeiten und. Aber das ist einfach, das, also wenn man länger laufen will, mehr ausdauernd laufen will, dann muss man halt laufen gehen. Dann kann man nicht sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal Fahrrad fahren. Das funktioniert nicht. Der Körper passt sich sehr, sehr spezifisch an. Das ist eine große Stärke des Körpers, aber es ist eben auch ein Hindernis, weil einem die Fitnessindustrie ganz gerne mal verkauft. Also wenn du morgen Ring-Muscle-Ups können willst, dann musst du diese 7 Übungen machen und das am besten für die nächsten Monate und dann klappt es schon von ganz alleine. I call Bullshit. Diese Art von Skalierung und Anpassung und Progression und Regression ist eigentlich ein sehr, sehr elegantes Spiel, aber wird halt ganz häufig kaputt gemacht, indem man den Leuten sagt, hier ist noch ein Tool, was du nehmen kannst, hier ist noch eine Rolle, hier ist noch eine vibrierende Rolle, hier ist eine vibrierende und gekühlte Rolle zum, kannst du das machen und jenes und hier ist noch was und probier doch mal das Band und dieses und jenes. Und am Ende accessoriert man sich so durch seinen Trainingsalltag, auch wenn man stattdessen einfach nur 10 Sätze Squats hätte machen können und da die Bewegung trotzdem besser wird. Also wer mich kennt, der weiß sowieso, dass mein Ansatz ist für Mobility-Training. Das beste Mobility-Training für einen Squat ist halt einfach ein Squat. So, da kann man sich nicht drum herum scheuen und sagen, okay, mache ich. Also der Bang for your Buck für euch ist höher, wenn ihr Sachen macht, die so nah wie möglich, und mit nah wie möglich meine ich nahezu kongruent, mit dem sind, was ihr machen wollt und was am Ende rauskommen soll. Deswegen ist das erstmal der Mythos, den ich ein bisschen auseinandernehmen konnte. Also ne, googelt das gerne selber nochmal, das Set Principle. Das funktioniert über jegliche körperliche Anpassung. Dementsprechend, wer besser werden will, sollte die Sachen machen, in denen er nicht so gut ist, weil das sind die Sachen, die euch ultimativ dahin bringen. So, schön war's. Ansonsten kann ich nur empfehlen, guckt euch auch mal die Workouts von dem Last Chance Qualifier an. Habe ich mir von den CrossFit Games, gibt es auf YouTube mittlerweile auch ein paar Videos angeschaut. Ist auch sehr beeindruckend und da ist durchaus Bewegungsqualität sichtbar. Und mein neuer Lieblingsathlet, Matt DeLugos, der hat es leider irgendwie nicht geschafft, aber es war sehr beeindruckend zum Beispiel von sich den Event-Win von Royce Dunn anzugucken. Und zwar ist, glaube ich, in einem 8-Minuten-Timecap einen 2K-Row und Max-Distance-Handstand-Walk in der Remaining Time. Und die 2K-Rows, bei den meisten, waren irgendwie in 6 und ein bisschen was fertig, 6,20, 6,30 so in die Richtung. Das war schon, da haben sie schon krass gezogen. Bei den meisten Athleten, also bei den Herren, glaube ich, auf jeden Fall unter 7. Und dann ist der Übergang von diesem 2K-Row, also jeder, der schon mal 2000 Meter gerudert ist, so halbwegs auf Zeit, der weiß, wie man sich danach fühlt. Und der Royce Dunn, der geht von dem Ruder-Ergo runter
der hat noch nicht mal so richtig den zweiten Fuß aus der Fußschlaufe raus und dann ist der schon im Handstand und läuft los. Unfassbar beeindruckend. Das ist, als ob dieser 2K in unter 7 Minuten einfach überhaupt nicht gejuckt hat gerade, läuft er einfach weiter in den Handstand und weiter geht's. Unfassbar. Also sehr beeindruckend. Das kann ich am Ende noch empfehlen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und reingehört habt. Vielen, vielen Dank auch für alle, die mich weiterhin unterstützen. Die Patreons haben diese Folge ja jetzt schon direkt nach der Aufnahme bekommen. Alle anderen haben sie ja jetzt über Spotify oder Apple iTunes oder Google Podcasts oder veröffentlicht bekommen. Nochmal der ganz kleine Shoutout, wer Bock hat, das weiterhin zu unterstützen, damit ich da tatsächlich eine regelmäßige Konsultation halte. Ich habe auch mittlerweile ganz gute Ideen, ob ich ein paar Gäste haben will und wen ich ganz gerne haben würde. Und damit das realistisch wird, unterstützt mich gerne bei Patreon. Der Link ist unten in den Shownotes drin. Das heißt, wer das jetzt hört und sagt, hey, finde ich eigentlich ganz cool, dass da versucht ein kleiner, unbedeutender Coach-Athlet ein bisschen was nach draußen zu tragen und ein bisschen Unterhaltung zu bieten und ein bisschen Meinung und ein bisschen Diskussionsforum zu bieten, dann unterstützt mich gerne. Der Support ist unfassbar günstig, aber es hilft mir halt relativ viel, immer mal ein paar Neuanschaffungen zu machen. Als nächstes steht ein kleines Mischdeck auf der Liste. Da recherchiere ich nur noch, wie viel Geld ich dafür ausgeben will oder eben auch nicht. Deswegen danke für euren Support, danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Macht's gut. This was the Hurt So Good Podcast. Rated great shit.